Ja, euch auch allen einen schönen guten Morgen von mir. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und dass wir ja wie jeden Sonntag uns wieder Gottes Wort der Bibel widmen wollen und heute erneut im Markus-Evangelium. Bevor wir beginnen, habe ich eine Frage bzw. so ein bisschen so ein Rätsel für euch. Ich weiß nicht, wer von euch noch die Bilder aus dem Buch Das magische Auge kennt. Das ist so eine Sache aus den 1990er Jahren. Ich erinnere mich noch. Keine Sorge, keine okkulte Esoterik oder so. Johannes, vielleicht kannst du mal klicken, was sich dahinter verbirgt. Okay. Also ich glaube, die Qualität vom Beamer ist nicht gut genug, dass ihr das wirklich entziffern könnt. Aber das magische Auge sind solche verrückten Bilder mit Mustern und Linien, auf denen man erstmal gar nichts blickt. Also das sieht einfach nur verrückt aus und was soll dahinter sein? Aber der Witz ist, wenn man über dieses eigentliche Bild hinwegguckt, so in die Ferne, dann kommt plötzlich aus diesem Muster heraus eine dreidimensionale Form zum Vorschein. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich hier nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob jemand sozusagen da was erkennen kann. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht, wer von den Kindern hinterher mir sagen kann, was diese dreidimensionalen Gegenstände sind, bekommt einen kleinen Preis. Was will ich damit erklären? Dieses Phänomen heißt Autostereogramm. Also da ist sozusagen durch zwei verschiedene Bilder ein dreidimensionaler Gegenstand drinne. Johannes, du kannst es gern wieder ausblenden. Also das nur als Beispiel, dass das magische Auge nichts irgendwie ganz Komisches oder Verrücktes ist. Aber was ich damit veranschaulichen will, ist, manchmal sehen wir Dinge, die auf den ersten Blick verwirrend sind, ja, vielleicht wie so ein komisches Bild hier, sinnlos oder dann auch eigentlich ärgerlich sind, weil wir irgendwie den Eindruck haben, was will der eigentlich, was soll dieses Bild überhaupt? Ist nicht das, was wir erwarten. Und erst beim tieferen Hinsehen, beim damit Ringen, stellen wir fest, was die eigentliche Bedeutung ist. Wer nicht tiefer versucht einzudringen und das irgendwie zu ergründen, was da verborgen ist, der verpasst, was da eigentlich war. Und genauso ist es ein wenig in unserem Bibeltext von heute. Dort kommt Jesus nämlich in seine Heimatstadt Nazareth, und die Menschen dort sehen einen jungen Mann, der unter ihnen aufgewachsen ist. Den Zimmermannssohn Jesus. Aber weil sie so auf dieses Bild fixiert sind, was sie kennen, verpassen sie, das zu erkennen und anzunehmen, wer Jesus wirklich ist. Ja, ihr dürft gerne schon mal im Markus-Evangelium eure Bibeln aufschlagen. Wer keine Bibel dabei hat, wir haben auch hier so ein paar Gemeindebibeln, da kann man sich noch schnell eine schnappen. Ist auf jeden Fall lohnenswert mitzuverfolgen, damit ihr dabei bleiben könnt. Wenn wir noch mal kurz zu Markus 1 sozusagen vorblättern, dann hatten wir da festgestellt, dass in seinem Bericht über Jesus der Autor Markus gleich zu Anfang diese erhabene Stellung und die königliche Macht von Jesus verkündet. Und er begründet sie mit ganz vielen Indizien, nämlich dass Jesus Menschen geheilt hat, dass er predigen konnte wie sonst niemand, er hat Besessene von bösen Geistern befreit und er hat auch in Anspruch genommen, Sündern, Rebellen vor Gott, Vergebung schenken zu können. In Kapitel 3 wurde dann klar, dass jetzt, wo Jesus da ist, eine neue Zeit beginnt. Gott beruft ein neues Volk und er beginnt mit einigen dahergelaufenen Männern, könnte man sagen. Er beginnt mit den Jüngern, von denen wir hier lesen können. In Kapitel 4 kam dann ein ganz wichtiges Gleichnis, das Gleichnis vom Sämann und dem vierfachen Ackerboden. Und Markus, ganz besonders, er gebraucht es wie einen Schlüssel, um alles Weitere, was danach kommt, was Jesus lehrte, was er tat, aufzuschließen und zu erklären. Und in diesem Gleichnis ist auch betont, wie wichtig es ist, auf die göttlichen Worte von Jesus zu hören. Dieses Wort hören war ganz, ganz wichtig in diesem ganzen Abschnitt in Kapitel 4. Und wir hatten dann gesehen in Kapitel 5, wie es aussieht, wenn jemand auf Jesu Worte hört und sie annimmt. Und da gab es diesen Gegensatz. Auf der einen Seite Menschen, die die Worte von Jesus mit Ehrfurcht und mit Glauben angenommen hatten. Ja, wie dieser Besessene, der befreit worden war von einer Legion von Dämonen, oder die Frau mit dem Blutfluss oder der Synagogenvorsteher Jairus, wie wir es letztes Mal gehört hatten. Aber auf der anderen Seite gab es auch ängstliche Ablehnung oder Furcht vor Jesus, zum Beispiel bei den Menschen in Gerasa, die ihn weggeschickt haben. Und heute in Kapitel 6 sehen wir auch eine Reihe von Begebenheiten, die ein weiteres, ja leider negatives Beispiel dafür sind, für dieses Gleichnis vom Sämann. Und zwar konzentrieren sich alle drei Begebenheiten auf die Ablehnung Jesu. Erstens sehen wir, wie Jesus selbst abgelehnt wird, in den Versen 1 bis 6 von Kapitel 6, die heute auf unserem Plan stehen. Aber wir sehen auch, dass Jesus davon ausgeht, dass auch seine Apostel, wenn er sie losschickt, auch auf Ablehnung stoßen werden. Und die letzte der drei Begebenheiten ist berichtet von Johannes dem Täufer, dem Vorläufer und Propheten von Jesus, wie er auch, ja, der Ablehnung zum Opfer fällt. Also alle drei Begebenheiten in Kapitel 6 machen die Folge dieser Ablehnung und der Lehre von Jesus klar und zeigen uns auch, dass er ein abgelehnter Messias war. Ja, lasst uns nach dem Rückblick auch unseren Text nun lesen, also Markus 6, die Verse 1 bis 6. Ich lese es uns kurz vor. Und Jesus ging von dort weg und kommt in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgen ihm nach. Und als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sagten: Woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die dem gegeben ist? Und solche Wunderwerke geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Soweit unser Text, und ich möchte ihn unter dem folgenden Titel behandeln: Verpass Jesus nicht. Von den Seinen abgelehnt sucht Jesus anderswo Glauben. Verpass Jesus nicht, von den Seinen abgelehnt, sucht Jesus anderswo Glauben. Wir wollen den Text in, ich will die Predigt in drei Teile gliedern, und ihr seht hier auch die Gliederung. Der erste Abschnitt ist von Erstaunen zu Anstoß, Unglauben und Ablehnung. Da geht es um die Verse 1 bis 3. Dann als zweites: Abgelehnt sucht Jesus Glauben anderswo, 4 bis 6. Und dann einige Gedanken zur Anwendung. Ja, und mein Gebet ist, dass Gottes Wort wirklich für euch zu hören ist, dadurch, dass der Heilige Geist es in eure Herzen trägt. Nicht das, was ich sage, sondern was sein Wort uns sagen möchte. Ja, fangen wir an mit diesem ersten Teil, von Erstaunen zu Anstoß, Unglauben und Ablehnung. Ja, wir steigen ein in diese Beschreibung hier, als Jesus in seiner Vaterstadt Nazareth ankommt. Nazareth war damals ein Ort mit ein paar hundert Einwohnern in Galiläa, also so ein bisschen im Hinterland. Ja, ein Kaff kann man eigentlich sagen, denn anders als viele andere Orte wird Nazareth nicht einmal wirklich im Alten Testament für irgendwas Besonderes erwähnt, und auch bei jüdischen Historikern kommt es praktisch gar nicht vor. Und wie Vers 1 es ausdrückt, kommt Jesus da zurück in seine Vaterstadt, also wo sein Vater Josef und seine Mutter Maria her waren und wo sich dann auch die kleine Familie wieder angesiedelt hatte. Ja, wir erinnern uns an die Geburt Jesu in Bethlehem. Aber von dort aus ist die Familie erst nach Ägypten geflohen, um der Verfolgung durch Herodes den Großen zu entgehen. Und erst danach kam die Familie zurück, aber nicht nach Bethlehem, sondern nach Nazareth, weil ihnen Galiläa sicherer erschien, wie wir in Matthäus 2, Vers 22 lesen. Und vermutlich war Jesus noch klein, als sie wieder zurück nach Nazareth kamen, vermutlich deutlich jünger als 10 Jahre alt. Und ja, die Familie siedelte sich dort an und sie wuchs auch. Ja, wir lesen in Vers 3 von Geschwistern, die jüngeren Brüder Jakobus, Judas, Joses und Simon und auch von einigen Schwestern. Also ihr Schüler Jesus war da auch irgendwie in der Schule, soweit es damals eine Schule gab. Er war da auch Teenager, er hatte da Freunde und er lernte auch einen Beruf, nämlich er wurde Zimmermann wie sein Papa. Und vermutlich führte er auch diese Arbeit als Zimmermann zum Unterhalt der Familie weiter, nachdem Josef starb. Vermutlich starb er, als Jesus noch ein Teenager war oder ein junger Erwachsener, das wissen wir nicht so genau. Aber was klar ist, den Nazarenern oder den Leuten in Nazareth war Jesus bestens vertraut, wie als er hier zurückkommt. Er kannte viele noch aus der Zeit, als er dort gelebt hat, jeden Tag. Er kannte junge Leute, die jetzt mit ihm aufgewachsen waren, die vielleicht auch schon eigene Kinder hatten. Er kannte ihre Eltern, er kannte Verwandte, die Leute so im Ort. Und wie das auch bei uns vielleicht so ist, wenn wir zu so einer Familienzusammenkunft kommen, dann war da vermutlich erstmal so eine richtige Freude und ja, fröhliche Stimmung, Ausrufe wie, Mensch Jesus, schön, dass du mal wieder hier bist, wir haben so viel von dir schon gehört. Oder, ach, wie groß ist der Kerl geworden und nun auch ein Rabbi, meine Güte. Ja, also Staunen und frohes Aufnehmen von Jesus, wie so eine Heimspielstimmung im Fußball, vielleicht jetzt in Sinsheim, im Spiel gegen Luxemburg. Oder wenn ihr als vielleicht auch als Studenten irgendwie nach einem anstrengenden Semester daheim seid oder an Weihnachten. Und so kommt auch eine Einladung an Jesus, dass er als ein Sohn der Stadt in Vers 2 in der Synagoge lehren durfte. Der Ort, wo er wahrscheinlich, so wie ihr Jugendlichen und Kinder, jede Woche sitzt, wo er jeden Sonntag oder Samstag, Sabbat in der Synagoge gewesen war. Eigentlich durfte jeder erwachsene Jude in der Synagoge lehren, aber die Leute waren wahrscheinlich voll gespannt und erfreut, dass ihr Jesus, der jetzt eine gewisse Berühmtheit erlangt hatte, jetzt hier das Wort ergriffen hatte. Auch wenn man vielleicht jetzt von dem Zimmermannssohn Jesus vielleicht nicht so die allergrößten Erwartungen hatte, wer weiß. Aber entsprechend erstaunt, so Vers 2, wenn ihr reinschaut, seht ihr, als Jesus anfing zu lehren, waren die Leute erstaunt. Ja, man könnte sogar sagen, sie waren richtig geplättet, sie waren richtig baff. Denn dieses Wort, erstaunt, heißt genau das, vollkommen überwältigt. Und es ist genau das gleiche Wort, das wir auch in Kapitel 1 gefunden hatten, als Jesus das erste Mal in der Synagoge von Kapernaum gepredigt hatte. Und seine Weisheit und seine Vollmacht waren einfach, was nie da gewesen war. Noch nie hat so jemand so gepredigt, hatten die Leute damals gesagt. Interessanterweise, bei Markus erfahren wir eigentlich gar nichts darüber, was Jesus gesagt hat. Ich vermute, er hat die Kurzzusammenfassung seiner Botschaft wiederholt, so wie wir es in Markus 1, Vers 15 gesehen hatten, wo Jesus gesagt hatte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, glaubt an die frohe Botschaft. Und was Jesus damit gemeint hatte, war, Gott hat nun mich als seinen versprochenen König geschickt und ich werde Gottes Königreich aufrichten. Aber ihr Menschen seid noch Rebellen vor Gott und deswegen tut Buße, kehrt um von eurem Leben ohne Gott zu mir. Glaubt die gute Nachricht, glaubt vor allem aber an mich als euren Retter. Ich denke, dass Gott einen Retter schicken wollte oder Jesus sagt, der Retter ist gekommen, der sein Volk befreit und vielleicht auch dieser Ruf zur Hinwendung zu Gott. Ich könnte mir vorstellen, das haben die Zuhörer vielleicht gerne gehört. Aber was aus Erstaunen dann Anstoß macht, ist die Aussage von Jesus, die Markus uns hier nicht überliefert, aber die wir in Lukas 4 finden, wo Lukas Augenzeugenberichten zufolge erklärt, was Jesus gepredigt hat. Er hat über das Kapitel 61 im Buch Jesaja gesprochen. Und wenn man es zusammenfasst, dann könnte man sagen, Jesus hat gesagt, heute, jetzt, wo ihr es hier im Moment hört, erfüllt Gott die Verheißung seines versprochenen Retters. Ich bin es, der von Gott auserwählte und vorherbestimmte Messias oder Christus ist. Und in diesem Kapitel werden auch die Wundertaten beschrieben, die dieser Messias tun würde. Und wenn wir in den letzten Kapiteln zurückschauen, dann sehen wir, dass objektiv gesprochen diese Berichte voll auf Jesus zugetroffen hatten, wie Jesaja 61 sagt. Und es wurde mehrere hunderte von Jahren vorher niedergeschrieben. Jesus erfüllte es und auch die vielen anderen Ankündigungen über den Messias im Alten Testament. Denn er heilte Blinde, Lahme und Taube. Er setzte vom Bösen gefangene Menschen frei, wie wir es in meiner letzten Predigt gehört hatten. Und er versprach vor allem auch Menschen in Sünde und unter Gottes Gericht Gnade und Vergebung. Ja, er setzte Gefangene frei. Aber traurigerweise, obwohl die Nazarener, wie wir in Vers 2 feststellen, eigentlich davon wussten, sie hatten von Jesu Wundertaten gehört und sie waren auch so erstaunt, dass sie offenbar auch seine Vollmacht und seine Weisheit gesehen hatten. Aber anhand der Fragen, die sie hier stellen, sehen wir, dass sie zu einer anderen Schlussfolgerung kommen. Wenn ihr nochmal mitschaut, in Vers 2 fragen sie, woher hat er das? Woher kommt diese Weisheit? Woher die Kraft für die Wundertaten, von denen wir gehört haben? Also das kann eigentlich gar nicht sein. Oder Vers 3, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Brüder so und so und so und so? Oder sind nicht auch seine Schwestern bei uns? Ja, sie sehen Jesus und sie kommen zu dem Schluss, dieser Mann, der kann überhaupt nicht der Messias oder der versprochene Retter sein. Und deswegen geht der Text auch nicht so weiter, dass sie erstaunt waren und ihm irgendwie zu Füßen gefallen sind, Gott gelobt haben, ihm gedankt haben, dass der Retter endlich da ist. Nein, wenn ihr in Vers 3 schaut, dann seht ihr, dass da steht, und sie nahmen Anstoß an ihm. Und wörtlich heißt dieses Anstoß nehmen, zu Fall kommen, ja, zur Sünde verleitet werden. Also das heißt, anstatt dass sie die Lehre und den Ruf von Jesus positiv aufgenommen hätten und anerkannt hätten, wer er ist, verwerfen sie ihn sofort, sie schütteln die Köpfe und wenn wir in Lukas 4 schauen, dann versuchen sie sogar, Jesus wegzuschaffen, ihn von einer Klippe in Nazareth herunterzustürzen. Es ist so, wie wenn man ihnen so ein magisches Augebild gezeigt hätte und sie dann frustriert dieses Stück Papier zusammenknüllen und in den Papierkorb werfen. Also unter dieser ersten Überschrift sehen wir, die Seinen, die eigentlich gute Voraussetzungen gehabt hätten, ihn zu erkennen, sie lehnen ihn ab. Und aus ihrem Erstaunen wird Unglauben und Anstoß und damit auch Ablehnung. Soweit die Verse 1 bis 3. Die Frage ist, was macht Jesus? Nun, wie reagiert er? Und das sehen wir in den Versen 4 bis 6 unter der zweiten Überschrift. Abgelehnt sucht Jesus Glauben anderswo. Ja, er beantwortet nämlich ihre Reaktion mit einem Sprichwort. Wenn ihr nochmal reinschaut in Vers 4, sehen wir das auch. Ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Ja, dieses Sprichwort gibt es auch heute in ähnlicher oder abgewandelter Form noch. Ich habe es auf redensarten-index.de gefunden und dort wird es folgendermaßen erklärt: Ein großer Denker wird in der Fremde mehr geschätzt als im eigenen Land, zum Beispiel, weil ihn heimatliche Kleingeister oder Neider ablehnen. Ja, traurigerweise ist es hier genauso. Die Leute in Nazareth lehnten Jesus ab. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass dieser Zimmermann der versprochene Retter Gottes sein sollte. Ob es jetzt wirklich Neid oder Missgunst waren, religiöse Empörung oder, und das ist das zugrunde liegende eigentlich ihre Blindheit, sie konnten nicht zulassen, dass Jesus jemand anders war als dieser Jesus, den sie kannten. Und deswegen lehnten sie ihn dann auch als Retter ab. Und wir lesen dann weiter in Vers 5, wo es steht, und er konnte kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Wenn es hier steht, er konnte kein Wunderwerk tun, Jesus war hier nicht seiner Kraft beraubt. Offenbar steht hier genauso, er heilte einige, aber eben wenige. Das Ausmaß seines Wirkens schränkte er ein. Er konnte sozusagen nicht mit seiner Mission vereinbaren, hier im Angesicht dieses Unglaubens große Wunder zu tun. Und es ist im Prinzip die Zusammenfassung, die Johannes, der Jünger Johannes, am Anfang seines Evangeliums gibt. Er schrieb dort in Johannes 1, Vers 11, er und Gemeinde Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und mit den Seinen war jetzt hier primär vielleicht mal das Volk Israel gemeint, aber vielleicht auch die Menschheit. Ja, eine traurige Ablehnung. Aber so traurig es für Jesus bestimmt war, dass seine Nachbarn, seine Geschwister ihn hier ablehnten, so war diese Ablehnung für ihn bestimmt keine Überraschung. Wenn wir ein bisschen zurückblättern, das dürft ihr gerne mal machen, zu Markus 3, was wir im Juli behandelt hatten, dann haben wir bereits da gesehen, dass ihn seine leibliche Familie vollkommen missversteht. Wenn ihr in Kapitel 3, Vers 21 schaut, dann seht ihr, sie sind losgezogen, um ihn zu greifen, ja, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen, um ihn ruhig zu stellen. Sie haben seine Mission überhaupt nicht verstanden gehabt. Und sie kommen dann zu ihm in Vers 31 und denken, er wird sofort zu ihnen rauskommen und auf sie hören, weil sie seine Verwandten sind. Aber dann erklärt Jesus Folgendes in Vers 33. Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreis Sitzenden, also seine Jünger, seine Nachfolger, und spricht, siehe, man könnte sagen, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ja, wer meinen Willen tut, der gehört zu mir. Und wir sehen, dass die Jünger, die Nachfolger, die mit Jesus gekommen war, so heißt es in Vers 1 in Kapitel 6, dass sie wirklich die Seinen waren, denen er sich offenbart hatte und die er dann auch ausgesandt hatte. Dass Jesus nicht überrascht war, sehen wir auch, wenn wir nochmal zu diesem wichtigen Gleichnis des Sämanns zurückgehen. Auch da dürft ihr nochmal hinblättern in Markus 4. Denn dieser Text heute zeigt uns, wie es aussieht, wenn der Samen auf einen festen Weg fällt. Weil dann nämlich Ablehnung und Unglauben die Folgen sind. Und eigentlich nicht eine Ablehnung von den Wundern, die Jesus getan hatte, weil die haben die Menschen auch als wahr erkannt, sondern Ablehnung und Unglauben gegenüber den Worten Jesu, dass er die Vollmacht hatte und dass er der Retter war. Und dort erfüllt sich praktisch dieses Gleichnis vom Maß in Markus 4, Vers 24. Und ich bitte euch, da nochmal kurz reinzuschauen, wo Jesus am Ende dieses ganzen Abschnitts sagt, seht zu, was ihr hört, mit welchem Maß ihr messt, oder man könnte sagen, mit welchem Maß ihr hört, wird euch gemessen werden. Und es wird euch hinzugefügt werden. Und es bedeutet, in welchem Maß ihr an mich glaubt, so wird euch Glauben hinzugefügt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und wir hatten gesehen in dieser Predigt, wie tragisch es ist, Jesus abzulehnen, wenn sich eine Chance bietet, weil seine Reaktion oder Gottes Antwort auf dieses wenige Maß an Hören oder Glauben kann sein, dass weniger Glauben zugerechnet wird. Und das sehen wir auch hier bei Jesus. Auf ihren Unglauben reagierte er mit weniger Wundern. Er tat immer noch Zeichen, er bestätigte immer noch Jesaja 61, auch in Nazareth, aber eben in geringerem Maße. Und wie auch bei den Menschen in Gerasa, wo er seine Macht kaum deutlicher hätte zeigen können, indem er Tausende von bösen Geistern ausgetrieben hat, so verlässt Jesus auch hier in Nazareth, so wie es in Vers 6 heißt, die Stadt, und er wendet sich anderen zu. Er predigt in den umliegenden Dörfern. Und dort streut er nun seine rettende Botschaft als wie ein Samen weiter aus auf andere Menschenherzen, ja, um dort Glauben zu wecken, aber sicherlich auch dort Ablehnung zu reifen. Ja, und es ist diese gleiche Ablehnung, die wir hier in Nazareth sehen, die ihm auch entgegenschlägt von den Leitern des jüdischen Volkes, die gleiche Ablehnung, die auch Johannes den Täufer sprichwörtlich den Kopf kostete, und die Jesus letztlich auch ans Kreuz brachte. Und wir kriegen hier schon einen Eindruck davon, dass das Kreuz für manche eben einfach nur ein komisches Bild eines tragisch oder verdient hingerichteten Zimmermanns aus Nazareth ist und erst auf den zweiten Blick mit Gottes Hilfe das wahre Bild der Erlösung und der Erhöhung von Jesus als dem Retter der Welt. Wie die Geschichte darauf hinsteuert, das werden wir in den nächsten Wochen weiter entdecken. Aber soweit vielleicht unsere 6 Verse hier. Ich hoffe, ihr konntet dem Text folgen und habt bemerkt, wie Markus dieses Thema der Ablehnung des Messias hier in den Vordergrund stellt und dann auch in den nächsten Abschnitten in Kapitel 6 weiterführen wird. Ja, was können wir von diesem Text jetzt heute mitnehmen? Und wie viele andere Bibelstellen haben wir jetzt nicht hier so eine To-Do-Liste oder so einen Aktionskatalog. Ich hoffe einfach, dass uns dieser Text im Vertrauen auf Jesus und Gottes Wort stärken will, aber auch uns hilft, uns selbst zu hinterfragen, unser Denken und uns auch vorbereitet. Und ich glaube, da kann uns dieser Text helfen. Ich habe in der Vorbereitung sind mir einige 4 Dinge gekommen und ich möchte sie mit euch teilen, weil ich hoffe, dass sie mit euch für euch auch nützlich sein könnten. Und die erste dieser 4 Dinge ist, dass wir die Warnung von Markus, Jesus nicht abzulehnen und seinen Ruf zum Glauben ernst nehmen. Ja, es ist erstaunlich, dass während Lukas den Fokus darauf legt, zu zeigen, dass Jesus der versprochene Retter ist, legt Markus den Fokus darauf, dass Jesus abgelehnt wurde. Von den Menschen, die eigentlich die besten Voraussetzungen gehabt hätten, Jesus im Glauben anzunehmen. Und deswegen gilt diese Anwendung, diese erste, besonders allen, die Jesus noch nicht als Herrn und Retter angenommen haben. Und diese Anwendung ist, verpass Jesus nicht. Verpass Jesus nicht so wie die Menschen in Nazareth. Und ich glaube, dass Markus es bewusst so angeordnet hat, um seine Leser, um seine Hörer auf diese Frage zu bringen und ihnen eine Hilfe zu sein, dass sie nicht diesen gleichen Fehler machen. Ja, und wenn wir das heute Morgen hören oder wenn Leute mit Jesus konfrontiert werden, dann stellt sich eigentlich für jeden die Frage, wer ist dieser Jesus? Ist es der versprochene Retter, so wie auch Jesaja 61 es beschreibt? Oder das ganze Alte Testament, ist er der Messias oder ist er nur ein Zimmermannssohn? Und ich möchte jeden einladen, der dieser Frage noch nicht ausreichend nachgegangen ist und ermutigen, lies doch bitte weiter im Markus-Evangelium. Guck, wie die Geschichte weitergeht und mach dir einen Eindruck davon, dass die Taten und die Worte von Jesus 100%ig zusammenpassen und auch das, was verheißen war von Gott, erfüllen. Jesus ist kein Hochstapler, sondern er lädt ein, dem Zeugnis der Heiligen Schrift zu folgen und ihn als Retter anzunehmen. Es könnte aber auch sein, dass du, wie die Leute in Nazareth, schon sehr viel über Jesus gehört hast in deinem Leben, vielleicht schon als Kind. Du weißt, in der Sonntagsschule liegt man meistens richtig, wenn man irgendwie Jesus als Antwort gibt. Du findest die Geschichten von Jesus, die kennst du in- und auswendig. Vielleicht sind sie hilfreich, vielleicht unterhaltsam, manchmal aber einfach nur langweilig. Und vielleicht würdest du Jesus nicht gerade vom Berg hinunterstürzen wollen und deine Ablehnung ist nicht so krass wie bei den Leuten in Nazareth. Aber obwohl du die ganze Geschichte von Jesus kennst, anders als die in Nazareth damals, du weißt, was passiert ist mit dem Kreuz, du hast von Jesu Auferstehung gehört, wie wir es gerade gehört haben, du weißt, dass Jesus in den Himmel wieder gegangen ist und seinen Heiligen Geist geschickt hast, und dennoch bist du innerlich noch nicht wirklich bereit, Jesus auch diesen Anspruch über dein Leben zu gewähren und seiner Aufforderung, tu Buße und glaube mir, im Alltag nachzugehen, ihn dann klar zu bezeugen und auch mit ihm täglich zu leben, Zeit zu verbringen. Und ich möchte dich fragen, muss Jesus irgendwie erst noch was Außergewöhnliches in deinem Leben machen? Irgendwas Übernatürliches, irgend noch ein Wunder? Oder wartest du noch auf dieses besondere Bekehrungserlebnis? Oder muss Jesus noch einen Wunsch erfüllen zu Partnerwahl, Schulabschluss, Job oder, oder andere Arten von Erfolg? Ich möchte dich da einladen und dich beruhigen, dass das Zeugnis der Bibel über die Worte und Taten von Jesus vollkommen ausreicht, um Jesus als Messias anzunehmen. Genauso wie in Nazareth eigentlich das Alte Testament genug Voraussetzungen gegeben hatte, um Jesus anzunehmen und zu wissen, er ist Gottes versprochener Retter. Und wir haben die ganze Bibel, wenn wir in ihr auch lesen. Und deswegen möchte ich bitten, mach nicht den Fehler, weil du schon so viel über Jesus gehört hast, ihn spätestens heute Nachmittag wieder als den Sohn Josefs oder als diesen Held aus der Kinderstunde zurück in die Schublade zu legen. Sondern kehr um, vielleicht von deinem Zögern oder von deiner inneren Neutralität oder deiner Abgestumpftheit gegenüber Jesus und lade ihn ein als Retter und Herrn und folge ihm nach. Es wäre tragisch, das nicht zu tun, denn die Bibel sagt ganz klar, wenn wir das Sündenopfer von Jesus am Kreuz nicht angenommen haben, dann können wir in Gottes Gericht für unsere Rebellion gegen ihn nicht bestehen. Nimm das Angebot an, solange noch Zeit ist. Und Markus 4, ich hoffe, du hast es auch als Warnung verstanden. Gott möchte jeden Schritt im Glauben auf ihn zu vermehren. Er möchte das fördern, er möchte dir helfen, auch wenn du dich schwer tust. Aber ein sich wegwenden verstärkt er möglicherweise auch. Jesus kehrte, soweit wir wissen, nicht nach Nazareth zurück, um den Menschen nochmal so persönlich ein Angebot zu machen. Und genauso wenig ist es sicher, wie viele andere Gelegenheiten du haben wirst, um Jesus anzunehmen. Und deshalb bitte ich dich, verwirf sein Angebot heute nicht, mach ganze Sache mit ihm oder geh zumindest den Zweifeln oder den Fragen nach, die du noch hast. Schreib sie doch mal auf, komm ins Gespräch mit uns hier in der Gemeinde, sprich auch gerne mich oder jemand anders an, wenn du Hilfe oder Begleitung brauchst. Wir helfen dir sehr gerne. Eine zweite Anwendung, lassen wir uns auch gewarnt sein vor Hochmut und seien wir dankbar, dass wir Jesus nicht verworfen haben. Ja, als Christen ist uns offenbar geworden, wer Jesus wirklich ist. Eben nicht nur dieser Zimmermann aus Nazareth, sondern der Sohn Gottes, wie wir es vorhin auch bekannt haben. Aber wir können leicht denken, wie konnten die Leute in Nazareth nur so blind sein? Wie konnten Jesu eigene Geschwister, die vermutlich in der Synagoge mit dabei waren, so reagieren und so verblendet sein, dass sie Jesus abgelehnt haben? Ist doch völlig klar, wer Jesus ist, oder? Ja, ich möchte euch einladen, vergessen wir nicht, dass wir von Natur aus, wenn Gott es uns nicht enthüllt hätte, wir genauso blind gegenüber Jesus als dem Christus gewesen wären. Wir hätten ihn auch so abgelehnt wie seine Landsleute damals. Wir hätten auch Anstoß an ihn genommen und ich bin mir auch sicher, dass wir später auch kreuzige ihn geschrien hätten und noch in unserer Rebellion gegen Gott wären, wenn Gott sich nicht erbarmt hätte und uns Jesus enthüllt hätte und ihn uns als Messias gezeigt hatte. Wer daran zweifelt, in Römer 3 schreibt Paulus, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und Johannes schreibt in Johannes 1, Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Und es schließt uns ein. Und deshalb hoffe ich, dass der Text euch auch daran erinnern kann, dass wir immer wieder staunen dürfen, dass Gott uns trotz unserer Blindheit und unserer natürlichen Ablehnung die Augen geöffnet hat, auf das wir gerettet werden konnten. Dieses Wunder unserer Bekehrung dürfen wir nicht vergessen, dass wir allein durch das Wirken des Heiligen Geistes dieses Geheimnis verstehen durften, dass wir dieses Bild Christi anschauen durften und ihn als Sohn Gottes erkannt haben, wie 2. Korinther 4, Vers 6 schreibt, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also es ist Gottes Schöpfungsakt, dass wir hinter diesem Schreiner aus Nazareth Gottes Sohn in Herrlichkeit sehen durften. Es ist wie bei diesem magischen Augebild. Gott hat uns geholfen, diesen, was da verborgen ist, zu sehen. Und darüber möchte ich euch auch einladen in der Gebetsgemeinschaft, dass wir Gott darüber preisen. Und auch damit vielleicht mehr Demut haben gegenüber den Menschen, die Jesus heute noch ablehnen. Denn wie leicht könnten wir auch noch Verfolger oder Ablehner Jesu gewesen sein. Und wir dürfen über Gottes Gnade staunen, dass er uns Blinde sehend gemacht hat. Ja, als dritte Anwendung möchte ich euch vorbereiten, dass wir als Nachfolger Jesu auch mit Ablehnung rechnen sollen. Denn Markus bereitet in diesem ganzen Abschnitt uns auch auf die gemischten Reaktionen vor, die auf eine treue Verkündigung von ihm als Retter folgen. Johannes 15, Vers 20, dort sagt Jesus es seinen Jüngern sehr klar: Gedenkt an das Wort, das ich zu euch geredet habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Ja, wir lesen in der Apostelgeschichte und auch den Briefen von Paulus, und auch Jesus selbst lässt uns hier nicht im Unklaren, was die mögliche Ablehnung des Evangeliums angeht. In Deutschland sind die negativen Konsequenzen, mit denen man vielleicht konfrontiert wird, als Verkündiger des Evangeliums noch recht mild. Aber in anderen Ländern droht Geschwistern, wenn sie sich treu zu Jesus halten, durchaus auch der Tod. Und unser Text gibt uns einen vielleicht ernüchternden Eindruck davon, dass auch wir mit Ablehnung zu rechnen haben, wenn wir Jesus verkündigen. Und erstaunlicherweise manchmal traurigerweise vielleicht sogar von den Menschen, die uns am nächsten stehen. Wo wir denken, die sind so nah an uns dran, die sehen doch, was Jesus in meinem Leben macht. Und trotzdem sind sie möglicherweise ganz vehement gegen Jesus. Ich hoffe, es tröstet euch zu wissen, dass Jesus genau das nachvollziehen kann. Er wusste, wie das war, als seine Geschwister, seine Freunde, seine Familie ihn abgelehnt hat. Und es ist seine Gnade, dass er dafür sorgt, dass wir nicht überrascht sein müssen, wenn es passiert, sondern dass wir beim Ausstreuen des Samens darauf vorbereitet sein dürfen, auf Ablehnung. Aber, und das dürfen wir nicht vergessen, wir dürfen auch darauf vertrauen, dass es auch Frucht geben wird. Und ja, lasst uns in der Gebetsgemeinschaft doch auch für sein Wirken in den Menschen um uns herum bitten, für Familie, Nachbarn, Klassenkameraden, Studien- oder Arbeitskollegen, ja, und auch die Anwohner hier im französischen Viertel. Und beten wir, dass wir diesen echten, unverfälschten Samen ausstreuen können und ihn nicht abwandeln, um Gegenwind zu entgehen. Leicht hätte Jesus hier in Nazareth diese aufgeladene Atmosphäre vielleicht mit ein paar Wunderheilungen entschärfen können oder ein paar blumigen Worten und sich dann vielleicht auf so einer Welle der Popularität direkt nach Jerusalem tragen lassen und sich dort zum König krönen lassen. Aber er ließ auch diese Ablehnung zu und unterwarf sich Gottes Willen, der ihn letztlich ans Kreuz geführt hat, um sich als Opfer für die Sünde und den Unglauben der Seinen hinzugeben. Ans Kreuz zu gehen ist sicherlich nicht unsere Aufgabe. Aber wenn wir verkündigen, dass Jesus für Sünder ans Kreuz gegangen ist, dann lasst uns das nicht weichzeichnen. Denn auch wir stehen in Gefahr, den Anstoß des Kreuzes auszuklammern, dass der Mensch verloren ist und einen Retter braucht, wegzulassen, dass Jesus der einzige Retter ist, um so aus der Schusslinie zu kommen. Ich habe letzte Woche einen Gottesdienst gesehen im Fernsehen, der wurde im Fernsehen übertragen von einer ursprünglich bibeltreuen Gemeinde. Und ja, diese anstößigen Punkte kamen in diesem Gottesdienst praktisch nicht mehr vor. Und es dann einfach über die anderen zu urteilen, aber beten wir dafür, achten wir darauf, auch bei uns in der Gemeinde, und ermutigen und ermahnen wir uns, dass wir bei dem biblischen Evangelium bleiben und ihm treu bleiben, auch in den Einflüssen unserer Zeit und dem Druck von Ablehnung. Und beten wir später vielleicht auch eben für diejenigen, die für die Ablehnung Gefahr für ihr Leben bedeutet, die verfolgte Gemeinde. Ja, das waren jetzt alles sehr ernste Themen. Ich möchte uns ganz zum Abschluss aber auch noch etwas ermutigen, dass wir diesem Samen doch vertrauen können, selbst wenn es so düster aussieht wie hier in Nazareth. Hier ist nämlich ein Hoffnungsschimmer noch verborgen, den ich euch auch noch aufzeigen will. Wir hatten nämlich hier von dem Bruder von Jesus, Jakobus, gelesen. Auch einer, der Jesus hier missverstanden hat. Auch einer, der Jesus als dem Messias nicht nachfolgte zunächst. Oder zumindest lesen wir hier nichts von seiner Reaktion. Aber einige Jahre später wird dieser Jakobus in Apostelgeschichte 1, Vers 17 als ein Leiter der Gemeinde in Jerusalem beschrieben. Paulus nennt ihn, den Bruder Jesu im Galaterbrief, eine Säule der Gemeinde. Jesus war ihm, so heißt es ausdrücklich in 1. Korinther 5, Vers 7, wir haben es letzte Woche gelesen, war ihm erschienen als der Gekreuzigte, aber vor allem auch als der Auferstandene. Und offenbar war diese Begegnung mit dem lebendigen Jesus, der Blick auf das Kreuz und auf die Auferstehung, entscheidend und so verändern, wie wir es gerade vorhin gelesen haben. Dass sein, ich sag mal, Big Brother Jesus für seine Schuld gestorben war und auferstanden war, triumphiert hatte über den Tod, wirklich der Herr war. Und das führte Jakobus dann auch dazu, dass er in der Einleitung seines Briefes, den er vielleicht einige Jahrzehnte später geschrieben hat, Folgendes am Anfang sagt: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ja, dieser Jakobus war so von Jesus überzeugt geworden, dass er historischen Berichten zufolge für seinen Glauben vom höchsten Punkt des Tempels in Jerusalem heruntergestoßen wurde. Für den Glauben, aber auch im Glauben an seinen großen Bruder und Erlöser, den er dann auch in Ewigkeit wiedersehen durfte. Und das, obwohl er hier vielleicht ja auch die Wut der Menge geteilt hatte, möglicherweise sogar in der Menge dabei war, die Jesus vom Abhang stürzen wollte. Also, dass Jakobus zu einem so konsequenten Nachfolger Jesu wurde, ich hoffe, das darf euch, das darf mich auch ermutigen. Und wir dürfen darauf vertrauen, wem Jesus noch begegnen will, der wird ihn auch als Herrn annehmen, auch wenn er heute vielleicht ihn noch vehement ablehnt. Und ich lade euch ein, dass wir in der Gebetsgemeinschaft auch vielleicht dafür bitten, dass wir etwas von Jesu Geduld und das Vertrauen in Gottes Plan empfangen dürfen. Das heißt nicht, dass wir nicht die Dringlichkeit sehen, aber dass wir doch die Hoffnung nicht aufgeben, dass aus Ablehnern von Jesus doch noch Nachfolger werden könnten. Dabei wollen wir nicht auf unser Werk vertrauen, sondern auf Gottes Wirken durch sein Wort und durch den Heiligen Geist und auf seine souveräne Rettung. Ich möchte mit uns am Abschluss noch beten. Lieber Vater, du siehst, wie groß unsere Blindheit ist, wie groß auch unsere Ungeduld ist. Manchmal, wenn wir nicht sofort das bekommen oder sehen, was du bereit hast, Herr, wie schnell wir uns abwenden. Und Herr, so hatten wir verdient, in dieser Blindheit zu bleiben, aber wir danken dir für dein Enthüllen, für die Wirkung deines Geistes und deines Wortes an uns. Und Herr, wir möchten das bitten für jeden, der dich noch nicht kennt, dass du das schenkst, durch dieses Wirken deines Wortes und deines Geistes und dass du uns festmachst in dem, was wir glauben durften, Herr. Hilf, dass wir es nicht verändern, hilf, dass wir es nicht abmildern, hilf, dass wir es festhalten, auch wenn wir Ablehnung erfahren. Und hilf uns vertrauen, dass du ein souveräner Gott bist, der rettet, wer ihm gefällt, wen er retten möchte. Und hilf, dass wir so dir treu nachfolgen können und diesen Samen fleißig ausstreuen. Darum bitten wir in deinem Namen, Herr Jesus, bitte hilf du es dabei. Amen.